Herder fürs Ohr. Das Schülerradio. Aus dem Herder-Gymnasium.
Oh, wann kommen die anderen denn? Jetzt stehen wir hier vorm A-Gebäude und warten und warten.
Sag mal, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass da diese Plakette mit der Frau draufhängt?
Du meinst Caroline von Humboldt?
Ja.
Die direkt neben Herder, dem Gründer unserer Schule?
Ja, wieso hängt die da?
Naja, sie ist die Namenspatronin unserer Schule.
Nein, unsere Schule heißt doch Herder-Gymnasium.
Mit Caroline von Humboldt-Gymnasium.
Echt?
Ja, damals waren Jungen und Mädchen in der Schule strikt getrennt. Es gab das Herder-Gymnasium, ein Junggymnasium und das Caroline von Humboldt-Gymnasium, wo nur Mädchen waren. Dann, im Laufe der Koedukation, wurden die beiden Schulen zusammengelegt.
Was? Echt? Das wusste ich ja gar nicht. Also über diesen Herder habe ich ja schon einiges gehört, aber diese Caroline von Humboldt ist mir neu. Weißt du was über sie?
Nee, so direkt weiß ich leider nichts. Aber der Literaturkurs der Q1 hat sich dieses Jahr genauer mit diesem Thema auseinandergesetzt.
Na dann, hören wir doch gleich mal rein.
Herder fürs Ohr. Das Schülerradio des Herder-Gymnasiums.
Herzlich willkommen zu unserer Sondersendung Herder fürs Ohr über unsere Namenspatronin Caroline von Humboldt. Mein Name ist Alea Henneking.
Und mein Name ist Marie-Sophie Nuttmeier. Zuallererst hören wir uns den Beitrag von Charlotte, Emily, Lara und Kerem an. Die Gruppe hat sich nämlich genauer mit der Biografie von Caroline von Humboldt sowie mit ihrem Leben als Frau vor über 200 Jahren beschäftigt.
Kennen Sie Caroline von Humboldt und was wissen Sie über sie?
Ja, ich glaube, den Namen habe ich schon gehört, aber so ganz genau weiß ich auch nicht, was sie gemacht hat.
Ja, ich kenne sie.
Woher denn?
Das Gebäude, in dem wir uns gerade befinden, heißt heute zwar Herder-Gymnasium, aber früher hieß es Caroline vom Humboldt-Gymnasium und darum ist mir der Name halt präsent.
Also ich habe schon mal von dem Namen gehört und dass auch unsere Schule danach benannt ist, aber so wann sie geboren ist oder was sie erreicht hat, habe ich keinen Plan von.
Wie man in den Interviews hören kann, ist Caroline von Humboldt nicht wirklich bekannt. Darum kurz ein paar Fakten zu ihr. Caroline von Humboldt stammt aus einer thüringischen Adelsfamilie, wurde jedoch 1766 in Minden geboren. Bereits mit 8 Jahren verlor sie ihre Mutter, erzogen wurde sie von einer Gouvernante. In einem Brief an ihren Mann Wilhelm schreibt sie jedoch, sie verdanke alles ihrem Pädagogen Rudolf Zacharias Becker. Ihr Vater war Präsident der Erfurter Akademie der gemeinnützigen Wissenschaften, eine Einrichtung für die Geistes- und Naturwissenschaften, und gewährte seiner Tochter Einblicke in sein Leben und seine Arbeit. Caroline wurde somit durch den Umgang mit den Freunden ihres Vaters schnell erwachsen und selbstständig. Geboren wurde Caroline von Humboldt mit dem Namen Sacheröden. Den Namen Humboldt erhielt sie durch ihre Ehe mit Wilhelm von Humboldt. Mit ihm hatte sie 8 Kinder, von denen 3 starben. Caroline und Wilhelm führten über viele Jahre eine Fernehe. Wenn sie zusammen waren, lebten sie mit ihren Kindern in Wien oder Rom. Insgesamt waren die beiden 40 Jahre verheiratet. Aufgrund ihrer chronischen Bronchitis verbrachte Caroline von Humboldt viel Zeit in südlichen Ländern und unternahm mit 3 von ihren Kindern eine 7-monatige Spanienreise, während der sie auch spanische Kunstwerke katalogisierte und beschrieb. Die Kunst war ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens, der für sie Inspiration bedeutete.
Also, was genau machte sie zu einer einzigartigen Frau?
Caroline von Humboldt wurde von Schiller als ein unvergleichliches Geschöpf beschrieben und von Goethe als die bedeutsamste Frau ihrer Zeit angesehen. Und das stimmt. Caroline von Humboldt war sowohl eine Kunstfreundin als auch eine Mäzenin, also Unterstützerin von Künstlern und Gefährtin Wilhelm von Humboldts. Sie förderte zum Beispiel Künstler, als sie in Rom lebte, verfasste Gedichte und Kunststudien. Goethe war so beeindruckt von diesen Kunststudien, dass er anonym ihre Bildbeschreibungen veröffentlichte. Ein Grund für das anonyme Veröffentlichen war, dass es damals für Frauen nicht üblich war, unter ihrem eigenen Namen zu publizieren. Caroline beherrschte als Fremdsprachen Französisch, Italienisch und Spanisch. Die Biografin Dagmar von Gersdorf bezeichnet sie ebenfalls als aufgeklärte Kosmopolitin. Das bedeutet, dass sie eine Weltbürgerin war, die sich mit der gesamten Menschheit verbunden fühlte. Sie beschrieb sie auch als gebildet und tatkräftig. Sie war auch abenteuerlustig, was ihre vielen Reisen beweisen. Ein weiterer Aspekt ist, dass ihre Kenntnisse über die Kunst und die Förderung junger Künstler von ihren Zeitgenossen und Zeitgenossinnen überall bewundert wurden. Egal wo sie lebte, wurde ihr Haus zum Treffpunkt für Künstler und Intellektuelle. Zusätzlich war sie für ihre Gabe, Menschen zusammenzubringen, bekannt. Demnach war sie eine vielfältige Frau. Leider gab es auch Schattenseiten in ihrem Leben. Seit ihrer Jugend war sie gesundheitlich stark eingeschränkt und krank. Sie litt an Bronchitis. Deshalb lernte sie schon früh, leidensfähig und geduldig zu sein. Außerdem hatte sie ein starkes Bedürfnis nach Freiheit und Individualität. All dies wurde glücklicherweise von ihrem Mann akzeptiert. Lange Zeit wurde sie Primia als Gattin von Wilhelm von Humboldt, der ein Reformer, Universitätsgründer und Diplomat war, wahrgenommen. Obwohl auch sie ihre Leistungen im künstlerischen Bereich erbrachte und ihren Mann unterstützte. Beispiele dafür sind, dass sie ihrem Mann altgriechische Texte übersetzte und ihn in politischen Angelegenheiten beriet. Aber wie kam es dazu, dass sie sich als Frau so emanzipierte und besonders entwickelte? Ihrer Meinung nach verdankt sie die Anregung zu selbstständigem Denken und Fühlen ihrem Hauslehrer Rudolf Zacharias Becker, einem Pädagogen.
Caroline von Humboldt führte ein vergleichsweise modernes Leben. Sie hat sich mit Gefühl und Verstand große Freiräume natürlich innerhalb der Konversation, also den gesellschaftlichen Regeln, erobert und ist somit männlichen Gelehrten ebenbürtig geworden.
Aber was zeichnete sie als Frau aus im Vergleich zum damaligen Frauenbild?
Im Folgenden hören wir Beate Neubauer, eine Autorin mit dem Schwerpunkt Frauengeschichte.
Man kann Caroline von Humboldt nicht mit einer durchschnittlichen Frau ihrer Zeit vergleichen. Es gab mehrere Frauen, die ebenfalls eine großartige Erziehung genossen haben, aber nie international auffällig wurden und nie ein selbstständiges Leben führten.
Im Vergleich mit dem typischen Frauenbild ihrer Zeit, der Aufklärung, der Epoche, in der sie lebte, war Caroline von Humboldt eine eher ungewöhnliche Frau, da sie für ihre Freiheit kämpfte und nach ihren Wünschen handelte. Im Gegensatz dazu wurden andere Frauen in die Rolle der Hausfrau und Mutter gedrängt, die nichts zu sagen hatten und lediglich für ihren Mann lebten. Dementsprechend gab es wenig Anlässe für sie, das Haus zu verlassen. Ihr Leben spielte sich im Haus, das Leben der Männer, in der Öffentlichkeit ab. Es lohnt sich also wirklich, sich mehr mit Caroline von Humboldt und ihrem bemerkenswerten Lebenswerk auseinanderzusetzen. Vor allem, da es Frauen vor rund 250 Jahren um einiges schwerer hatten, etwas zu erreichen, das in die Geschichte eingeht, als ihre männlichen Zeitgenossen.
Es ist erstaunlich, dass Caroline von Humboldt in unserer Kulturgeschichte neben den großen Männern so in Vergessenheit geraten ist.
So Beate Neubauer.
Und was bleibt von dieser großartigen Frau heute?
Es gibt einen Caroline von Humboldt-Preis, durch den exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen aus dem In- oder Ausland Gelder zugesprochen bekommen. Zudem gibt es eine Namensprofessur, die jährlich eine herausragende Professorin der Humboldt-Universität auszeichnet und gleichzeitig als Projektförderung und Auszeichnung für herausragende Leistungen in Forschung und Lehre dient.
Herda fürs Ohr. Wir haben nur eure Ohren im Kopf.
Sag mal, hattest du eigentlich eine strenge Kindheit?
Nein, warum?
Zu Carolines Zeiten war es nämlich üblich, dass die Kinder sehr, sehr streng erzogen wurden und auch Hauslehrer gang und gäbe waren. Kannst du dir das vorstellen?
Ein Hauslehrer, der einem die ganze Zeit auf die Finger schaut? Nein.
Dann hör dir doch mal an, wie Carolines Erziehung so war. Für diese Zeit typisch war diese nämlich nicht.
Der kommende Beitrag ist von Nele, Melissa, Jana und Celine.
Es ist das Jahr 1777. Wir befinden uns in der Epoche der Aufklärung, welche hauptsächlich von jungen Autoren getragen wird, wie zum Beispiel Jean-Jacques Rousseau. Er war Schriftsteller und hatte großen Einfluss auf die Pädagogik. Seiner Meinung nach sollten Kinder erst Kinder sein, bevor sie zu Erwachsenen werden. Zu seiner Zeit wendete sich das Persönlichkeitsideal der jungen Generation gegen Autorität und Tradition. Caroline von Dacheröhn ist 10 Jahre alt. Ihr Vater, Karl Friedrich von Dachau-Röden, ist begeisterter Vertreter dieser Umbrüche und schaut auch zu Frankreich, wo man begann, sich Fragen zu stellen. So zum Beispiel, warum man Mädchen und Jungen nicht einfach gleich erzieht und bildet. Aufgrund ihres Vaters konnte Caroline so eine sehr außergewöhnliche Erziehung genießen, die damals alles andere als üblich war. Doch genau diese Erziehung war ein großer Schritt zu unserer heutigen modernen Welt und sorgte dafür, dass aus Caroline von Humboldt so eine besondere Persönlichkeit wurde. Hören Sie doch mal hin, was Caroline, ihr Vater und der neue Hauslehrer Herr Zimmermann so zu sagen haben.
Caroline, Caroline, komm herunter.
Ja, Vater, ich eile.
Kind, du bist ja noch gar nicht zurechtgemacht.
Ich kletterte draußen auf einem Baum herum.
Mein liebes Kind, es soll mir recht sein, aber sei dir dessen bewusst, dass das keinem anderen Kind erlaubt wäre. Nun geh und mach dich zurecht. In Kürze wird der Herr Zimmermann aus Paris, dein neuer Hauslehrer und ebenso ein guter Freund unserer Familie, eintreffen. Wir wollen doch einen guten Eindruck hinterlassen. Caroline?
Ja, Vater?
Mein liebes Kind, sei dir bewusst, dass die Mädchenerziehung ein Privileg unserer Oberschicht ist. Ich jedoch habe mich dazu entschieden, dich mit deinem Bruder gemeinsam unterrichten zu lassen.
Oh, ei, Vater, du bist so großzügig.
Seien Sie gegrüßt, Herr Zimmermann.
Guten Tag, sehr erfreut, Herr Zimmermann.
Guten Tag, Herr von Dachau-Röden. Und ebenfalls erfreut, kleines Fräulein.
Kommen Sie doch herein. Stell dich vor, Caroline.
Sicher doch. Ich bin Caroline von Dachau-Röden und bin 10 Jahre alt. Ich dichte gerne und spiele Klavier und Schach.
Oh, ich bin entzückt, kleines Fräulein. Dein Herr Papa hat schon sehr viel über dich erzählt.
Caroline, geh und setz dich. Ich möchte mich kurz noch mit Herrn Zimmermann unterhalten. Ich verfolge seit langem die Entwicklung in Frankreich. Auch habe ich die Schriften des Rousseau gelesen. Ich bin begeistert von diesem modernen Land und seinen Auffassungen. Ich gebe Rousseau recht, wenn er sagt, dass die Kindheit etwas sehr Kostbares ist. Warum werden Kinder unterschiedlich behandelt? Warum kann jemand, der zum Adel gehört, eine Bildung haben, die gar alles umfasst? Und ein Bürgersohn, der als Bäckerjunge geboren wird, muss bei seinen Leisten bleiben. Und gar die größte Frage, warum sind die Frauen so ungebildet? Ich plädiere für die Mädchenbildung. Und so würde ich Sie bitten, Tochter und Sohn gemeinsam zu unterrichten.
Ich stimme Ihnen in all Ihren Gedanken zu, Herr von Dachau-Röden. Wir befinden uns in einer spannenden Zeit mit vielen Umbrüchen. Gerne komme ich Ihnen Willen nach und unterrichte das Fräulein gemeinsam mit dem Bruder.
Meine Frau und ich waren sehr verbunden. Noch gemeinsam entschieden wir, dass wir unsere Kinder liebevoll großziehen werden.
Da haben Sie denn keine neue Frau, Herr von Dachau-Röden?
Nein. Ich habe sie so geliebt, wie man nur einmal lieben kann. Caroline erinnert mich sehr an sie. Ich versuche, ihr so viel Freiraum wie möglich zu geben. So wäre es auch der Wille meiner Frau gewesen.
Ganz gewiss. Ich bin erstaunt, wie sehr Sie sich doch von den üblichen Vätern unterscheiden. So ist es üblicherweise der Wille der Herren, die Töchter auf das Leben als Herrin des Hauses vorzubereiten. Ich selbst bin ebenfalls begeistert davon, einer neuen Generation zur Bildung zu verhelfen, insbesondere einer neuen weiblichen Generation. Ist nicht jeder ein eigener Mensch, ehe er einer Rasse, einer Religion oder Arm und Reich zugehört?
Genau so ist es. Caroline liebt die Musik und ebenso die Kunst. Ich würde mir wünschen, dass sie dort auf Unterstützung und Förderung trifft.
Gewiss, ich bin ebenfalls ein begeisterter Musikliebhaber.
Caroline?
Ja, Vater?
Spiele doch Herr Zimmermann das Stück, was du im Moment vorbereitest.
Ja, das werde ich.
Thank you.
Das war wahrlich recht entzückend. Wir werden viel Freude gemeinsam haben, kleines Fräulein.
Oh ja, gewiss, Herr Zimmermann. Ich bin mir meiner privilegierten Ausbildung durchaus bewusst und komme mir sehr besonders vor mit einer solch außergewöhnlichen freien Erziehung. Damit werde ich auf jeden Fall etwas anfangen.
Mein liebes Kind, aus dir wird einmal eine außergewöhnliche Frau werden. Daran werde ich keinen Tag zweifeln.
Fürs Ohr. Wir haben nur eure Ohren im Kopf.
Caroline ist tatsächlich eine außergewöhnliche Frau geworden. Ihr Vater kannte sie offensichtlich sehr gut und hat sie dann auch schon früh in seine Kreise integriert.
Ja, da hast du recht. Aber hätte er sich auch vorstellen können, dass seine Tochter einmal eine so ungewöhnliche Ehe führen wird?
Wieso? War das denn eine ungewöhnliche Ehe?
Naja, im 18. Jahrhundert war es halt nicht so üblich, dass eine Ehe wie die der Humboldts mit so vielen Freiheiten geführt wurde.
Mit dem Liebesleben von Caroline haben sich Jessica, Melanie und Michelle befasst.
Wenn man von einer glücklichen Ehe hört, denkt man direkt an eine Beziehung mit Treue, Ehrlichkeit und Vertrauen. Doch sind unsere Idealvorstellungen einer Ehe mit der vom 18. Jahrhundert zu vergleichen?
Tolerant, klug und schön. So beschrieb Wilhelm von Humboldt seine Gattin Caroline von Humboldt, obwohl sie trotz der Ehe und Verbundenheit zeitgleich mit anderen Männern Beziehungen einging. Dies war Humboldt wohl bewusst und doch akzeptierte er dies und gab ihr die Freiheit, die sie wünschte. Trotz Eheschließung kam es zu einer offenen Beziehung. Dies war schon zur damaligen Zeit ungewöhnlich. Für Caroline und Wilhelm stand die freie Entfaltung des anderen im Vordergrund. Beide waren sich einig, dem anderen nicht im Wege zu stehen, falls einer sein Glück bei jemand anderen finden sollte. Sie schrieben sich jedoch sehr auf Briefe, in denen sie ihre Liebe füreinander deutlich machten, obwohl Caroline sich während ihrer Reisen mit ihren jeweiligen Liebhabern getroffen hat. Daher kann man sagen, dass Caroline in ihren Liebesvorstellungen sehr modern war.
Um einen tieferen Einblick in das Liebesleben von Caroline zu erlangen, haben wir die Journalistin Frau Dorothee Nolte interviewt. Sie hat sich mit der Lebensgeschichte von Wilhelm von Humboldt auseinandergesetzt und ist dabei auf die besondere Ehe von Wilhelm und Caroline gestoßen. Jetzt dazu Dorothee Nolte im Telefoninterview.
Man weiß es ja nur aus Briefen. Und nicht alle Briefe, nicht alles, was in Briefen steht, erstens sind nicht alle Briefe tatsächlich überliefert worden und dann sind sie, also zum Teil sind Briefe auch verbrannt und dann hat eine nachträgliche Bearbeiterin dann die Dinge rausgenommen und so weiter. Und wir können ja nicht wie heute irgendwelche Tonaufnahmen haben wir ja alle nicht. Das heißt, wir müssen uns darauf verlassen, was sie selber in ihren Briefen geschrieben haben oder was andere über sie geschrieben haben. Und da kann man schon sagen, dass sie ja ganz am Anfang ihrer Ehe beide miteinander sozusagen beschlossen haben, dass sie sich gegenseitig die größtmögliche Freiheit lassen wollen und dieses auch gelebt haben, in dem Sinne, dass Wilhelm nun ins Bordell regelmäßig ging, ja, oder nicht selten, sagen wir so, und hin und wieder auch mal eine Nebenbeziehung hatte und Caroline durchaus sich verliebte in, da gibt es einige Namen, die man da nennen kann, mit denen sie Beziehungen hatte, so. Wie intensiv die nun genau waren, das weiß man allenfalls, wenn sie mal einen Brief vielleicht an Rahel Levin oder an jemand geschrieben hat, dem sie vertraute.
Dass eine Frau so viele Freiheiten in der Ehe bekam, war für die damalige Zeit überhaupt nicht üblich. Doch wie beurteilte die Gesellschaft die offene Ehe zwischen Caroline und Wilhelm?
Ja, es gibt zum Beispiel das Beispiel in Jena, da gab es den Wilhelm Theodor von Burgsdorf, der sogar in Jena bei der Familie Humboldt einzog und mit dem Caroline offensichtlich eine Art Verhältnis hatte. Jedenfalls wurde darüber, wird gesagt, dass in den Kreisen, den Leuten, die sie kannten, dass sie darüber schon ihr Maul sich ein bisschen zerrissen und dann auch sagten, wer weiß, ob die sich entscheiden lassen und ob das Kind, was Caroline jetzt gerade geboren hatte, nicht von einem anderen Vater ist und nicht von Wilhelm von Humboldt. Daher glaube ich, ist einerseits natürlich, es war im Umfeld klar, dass das eine besondere Ehe war, aber es ist auch nicht so, dass nun alle sagten, das ist jetzt das einzig die einzige Frau, die sowas darf, und sowas ist noch nie jemals vorgekommen, dass eine Frau nebenbei noch eine Beziehung hat. Da, im Gegenteil, in deren Umfeld haben sich allerhand Paare getrennt und sie haben sich natürlich deswegen auch getrennt, weil sie andere Beziehungen hatten.
Viele würden heute die Beziehung zwischen Caroline und Wilhelm als eine offene Beziehung bezeichnen. Zu dem Thema haben wir einige Jugendliche befragt und folgende Antworten bekommen.
Was hältst du von einer offenen Beziehung?
Ich persönlich finde eine offene Beziehung nicht gut, weil ich dann weniger Vertrauen zu meinem Partner haben würde. Und Vertrauen ist für mich sehr wichtig.
Also ich halte davon gar nichts, weil es in der Beziehung nur einen Partner geben darf. Vor allem wird es sicherlich zu Konflikten bei der Zeitverteilung kommen, wodurch sich dann auch Eifersucht entwickelt. Zudem denke ich, dass eine Partnerschaft Zweisamkeit braucht.
Ich denke halt einfach, dass eine offene Beziehung die Liebe frisch halten kann oder halt auch viel besser geeignet ist, wenn man dauerhaft zusammenbleiben will. Aber ich kann halt auch die anderen verstehen, dass man gegen eine offene Beziehung ist. Und ich finde, auf Dauer ist es jetzt auch keine Lösung.
Nun haben wir drei verschiedene Meinungen gehört. Die Befragten sind der Ansicht, dass eine offene Beziehung Probleme bereiten kann. Ihrer Meinung nach ist eine offene Beziehung nicht dafür geeignet, wenn man eine längere und glückliche Beziehung führen möchte. Man kann also schlussfolgern, dass die Jugendlichen, die wir befragt haben, mit der Shell-Jugendstudie übereinstimmen. Die Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 2015 befragt etwa 2500 Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren. Etwa 80% der Mädchen und etwa 20% der Jungen finden, dass Treue in einer Beziehung sehr wichtig ist. Heute, sowie auch früher, war die offene Beziehung nicht gerne gesehen. Eine Beziehung mit nur einem Partner wird bevorzugt.
Wie stellen Sie sich denn eine glückliche Ehe vor? Und würden Sie eine Beziehung wie die von Caroline und Wilhelm von Humboldt in Erwägung ziehen?
Wie wir gerade schon im Beitrag über das Liebesleben von Caroline von Humboldt gehört haben, hat sie einen literarischen Salon geführt.
Stimmt, das hört sich wirklich interessant an, aber ich kann mir echt nichts darunter vorstellen. Weißt du was darüber?
Nein, da kann ich mir auch nichts darunter vorstellen. Aber ein paar Mitschüler von uns haben sich genauer mit der Salonkultur auseinandergesetzt.
Ah, ja stimmt. Lass uns mal hören, was sie darüber herausgefunden haben.
Mehr darüber wissen nämlich Selina, Antina und Kevin.
Tina, weißt du eigentlich, was eine Salonkultur ist? Hat das was mit Frisuren und Haarstyling zu tun?
Überraschenderweise weiß ich etwas über die Salonkultur. Denn ich habe erst kürzlich etwas sehr Interessantes darüber gelesen. Und ich kann dir sagen, nein, es hat absolut nichts mit Frisuren zu tun. Du musst wissen, die Salonkultur hatte ihren Anfang 1605 im Blauen Salon. Und dieser Blaue Salon wurde von Marquise Catherine de Rambouillet, einer französischen Adeligen in Paris, Frankreich, geführt.
Das klingt ja wirklich sehr spannend. Was für Leute konnte man sich in so einem Salon vorstellen?
Also Intellektuelle, Künstler, Privatpersonen und sogar bekannte Persönlichkeiten besuchten solche Salons, um wichtige Diskussionen oder musikalische Veranstaltungen beizuwohnen. Überwiegend waren Frauen Teil der Salonkultur und bei den Gastgebern handelte sich es auch meistens um Frauen. Und diese Gastgeberinnen wurden auch Saloniere genannt. Frauen, die Salons besuchten, waren gebildet und kunstinteressiert.
Also interessant klingt das allemal. Aber gab es Salons überall, also in kleinen Dörfern und Großstädten oder wie war das? Und noch viel wichtiger ist, in welchen Ländern war diese einzigartige Kultur vertreten?
Nein, die Salonkultur gab es leider nur in Großstädten. In ganz bekannten europäischen Metropolen war die Salonkultur vertreten. Dazu zählten Berlin, Florenz, das schöne Wien und natürlich Paris.
Und welche Rolle spielte Caroline in der Salonkultur?
Diese Frage kann uns die Expertin beantworten. Sie hat sich viel mit Caroline auseinandergesetzt und sogar ein Buch über sie verfasst. Also, Frau Dorothee Nolte, können Sie uns etwas darüber erzählen, was Caroline mit der Salonkultur zu tun hatte, wo Caroline tätig war und ob sie die preußische Salonkultur stark geprägt hat?
Na, Caroline war bekannt als eine besonders, sagen wir, eine gesellige Gastgeberin. Sie ist jetzt nicht so im Gedächtnis geblieben wie zum Beispiel Henriette Herz oder Rahel Levin. Das waren andere bekannte jüdische Salonieren, die die ersten Berliner Salons aufgemacht haben. Caroline lebte ja zu diesem Zeitpunkt auch nicht in Berlin, sondern in Erfurt. Und war damals noch unverheiratet und konnte da, glaube ich, jetzt nicht eigentlich ihren eigenen Salon aufmachen. Später aber, als sie dann mit Wilhelm verheiratet war, in Paris, in Rom, in Wien, ja, in all diesen Orten hat sie Salons geführt. Und als sie dann später, sind sie ja erst 1820 dann wieder gemeinsam nach Berlin gezogen, dann auch in Tegel viele Leute eingeladen und sind sie oft in den Salons gewesen. Insofern, sie war eine Saloniere, aber das preußische, weil sie sagen, preußische Salonkultur hat sie vielleicht nicht so stark geprägt wie andere, die eben immer in Preußen waren. Sie war ja die meiste Zeit gar nicht in Preußen.
Es ist auch nicht nur die Salonkultur, die man mit Caroline von Humboldt in Verbindung bringen kann.
Ach ja, und was noch?
Es ist die Kunst, die Caroline liebte und förderte. Dies wird in der Fachsprache als Mäzenin bezeichnet.
Was genau ist eine Mäzenin? Du hast erwähnt, dass diese die Kunst fördern. Inwieweit?
Eine Mäzenin fördert eine Institution, indem sie Geld oder mit anderen Mitteln ein Vorhaben unterstützt und dafür keine Gegenleistung erwartet.
Und inwieweit kann man Caroline damit in Verbindung bringen?
In der Lektüre Caroline von Humboldt und die Kunst wird beschrieben, wie Caroline das Kunstwesen materiell und produktiv unterstützt. Caroline hat zwischen Künstlern des Klassizismus wie Thorvaldsen, Schick, Rauch und Koch sowie den Protagonisten der jungen Schule geschickt vermittelt. Somit gewann Caroline an Bedeutung als Auftraggeberin und Vermittlerin.
Auf welche Merkmale konzentrierte sich Caroline von Humboldt in der Kunst?
Caroline legte einen großen Wert auf die eingehende Betrachtung der Malerei. Unter anderem verfasste Caroline für Goethe Beschreibungen der spanischen königlichen Gemälde. Caroline von Humboldt machte sich einen Überblick über die schlechten Lebensbedingungen der jungen Künstler und schaffte Abhilfe. Caroline machte Atelierbesuche, wirkte bei der Entstehung neuer Werke bei und machte sich einen Blick über den Kunstmarkt. Caroline von Humboldt pflegte einen intensiven Austausch zwischen ihr und den mittellosen jungen Künstlern. Sie galt unter den Künstlern als mütterliche Wohltäterin.
Das war ja richtig informativ über dem Mäzentum. Aber noch mehr und genauere Infos wird uns eine Expertin geben.
Caroline liebte sehr die Kunst und sie muss sehr, sehr kundig gewesen sein, denn sie ist zum Beispiel mit Wilhelm von Humboldt nach Spanien gereist und hat dann in Spanien die Kunstgegenstände, die sie dort sahen, so schön beschrieben und Texte nach Hause geschickt, dass Goethe diese Texte veröffentlicht hat, allerdings nicht unter ihrem Namen. Da waren dann schon die Regeln für Frauen, ne? Man sagte, die Frau veröffentlicht nicht unter ihrem eigenen Namen. Ne? Aber die Texte waren jedenfalls gut genug, dass Goethe sie veröffentlicht hat. Das heißt, sie war kunstgeschichtlich sehr, sehr bewandert und sie sind ja dann nicht nur in Spanien, sondern dann auch vor allen Dingen in Italien ganz stark dabei gewesen, Künstler zu fördern und Kunstwerke zu kaufen. Also sie hat sowohl die deutschen Künstler, die in Rom waren, gefördert, indem sie immer zum Essen eingeladen hat, indem sie ihnen Aufträge vermittelt hat. Und sie hat Kunstwerke gekauft, was ja auch eine Art des Förderns ist von Künstlern, in Rom viele Kunstwerke gekauft, die dann später in Tegel in ihrem Schloss aufgestellt wurden. Insofern war sie eine, die eine Rolle gespielt hat in dieser Kunstwelt und sehr gerne auch mit den Künstlern sich privat getroffen hat. Das beschreibt sie auch ganz schön in ihren Briefen, dass sie eben sehr gerne mit den Künstlern einfach auch in deren Ateliers geht und die zum Essen einlädt und mit ihnen durch die Gegend zieht. Also das war ihre Leidenschaft. Ich denke, wenn sie heute geboren worden wäre, dann wäre sie womöglich Kunsthistorikerin oder Museumskuratorin oder sowas geworden.
Das Schülerradio aus dem Herder-Gymnasium. Wir spitzen eure Ohren.
Heftig, wie viel Caroline von Humboldt gereist ist.
Weißt du, ich frage mich nur, wie man Kontakt gehalten hat, wenn man nicht reisen konnte.
Gute Frage. Smartphones gab es ja, denke ich mal, nicht.
Ich schätze mal, dass sie über Briefe kommuniziert haben, oder?
Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich denke, das war auch gar nicht so einfach, wie es klingt.
Was hältst du davon, wenn wir uns jetzt den Beitrag der Gruppe von Mirja, Vanessa, Alea und Marie-Sophie zur Briefkultur in der Zeit von Caroline von Humboldt anhören?
Ja, das ist eine gute Idee. Los geht's!
Hey!
Hi!
Okay, lass uns gleich auf den Dachboden, um schnell das Cricket-Spiel zu holen.
Ja, Mann. Heute ist voll das perfekte Wetter dafür.
Und vor allem jetzt ist endlich Wochenende.
Ja! Okay, und wo soll das Spiel jetzt liegen?
Such mal in der Kiste da.
Hier sind nur so Briefe drin.
Dann guck mal da hinten.
Oha, nee, warte mal. Da steht Humboldt hinten drauf.
Ja, und?
Die heißt so wie unsere Schule.
Hä, bist du doof? Die heißt Herda.
Es heißt Herda mit Caroline von Humboldt Gymnasium.
Krass. Gib mal dein Handy zum Leuchten.
Lass uns die Briefe mal lesen.
Und wenn da jetzt so voll das private Zeugs drin steht?
Also das können wir nur herausfinden, indem wir das jetzt lesen.
Von Caroline von Humboldt an Friederike von Lengenfeld.
Brief Nummer 66.
Ihr Brief vom 27. Juni ist mir, liebe teure Freundin, von Florenz hierher gesandt worden. Ich fand bei meiner Ankunft beide Liebebriefe hier. Wenn es bloß Nachlässigkeit wäre, ihre teuren Briefe vom 10. April so spät zu beantworten, so fühle ich mich selber sehr strafbar, meine innig geliebte Freundin. Adieu, meine Gesundheit ist leidlich. Schreiben Sie mir gleich ein paar Zeilen. Ihre Caroline H.
Krass, voll complicated geschrieben, ey.
Aber du mit deinen Anglizismen.
Wie wohl eine Antwort aussehen würde?
Brief von Friederike an Caroline von Humboldt.
Brief Nummer 68. Meine geliebte Freundin, Sie nennen Ihren Brief von 10. März seien dumm. Und mir scheint, ich habe noch nie eines von Ihnen empfangen, in welche die ganze Fülle Ihres köstlichen Herzens sich mit sanfter Milde ausspräche. Auch Ihr geliebter Brief, teure Freundin, riss mich aus großer Unruhe und befriedigt mein inniges Verlangen. Ich wage noch, diesen Brief nach Rom zu senden, welches Sie immer etwas länger hält, als Sie wissen und wollen. Nennen Sie mich allen, welche mir noch hold sind, in meinem ewigen lieben Ruhm. Frau Brun, Lotte Karl und eigentlich das ganze Haus grüßt Sie mit herzlicher Liebe.
Eine ganz andere Sprache haben die damals gesprochen.
Genauso haben sich aber auch die Kommunikationsweisen verändert. Ich meine, von Gesten und Lauten über Trommeln, Wandmalereien und Hieroglyphen. Dann wurde 500 vor Christus das erste Postsystem entwickelt. Aber auch Tauben überbrachten Briefe, bis die Briefe dann abgelöst wurden vom Telegramm, Radio, Fernseher, Festnetz und Telefonzellen, E-Mail, Handy, SMS, bis hin zu dem modernen Smartphone mit all seinen Apps und Social Medias.
Schreibt heute eigentlich noch irgendwer Briefe?
Fragen wir doch einfach mal ein paar Leute über Videochat.
Nein.
Nein.
Nee.
Nein.
Kaum noch.
Okay, das war eindeutig.
In der Kiste habe ich ein Buch von Hazel Rosenstrauch gefunden. Und da steht drin...
Naja, die haben fast so viele Briefe geschrieben, wie heute getwittert wird. Also das war schon ein ziemlich großes Netzwerk.
Und heute verliert das Briefeschreiben immer mehr an Bedeutung. Früher hatte die Kommunikation über Briefe einen hohen Stellenwert und man hat seine Gedanken sein Leben lang in etwa 1000 Briefen festgehalten. Was stand dazu nochmal in dem Buch?
Das Briefschreiben war das Zentrale. Bei Humboldts waren ungefähr 3 Tage die Woche mit Briefschreiben belegt und es wurden auch zum Teil mehrere Briefe an einem Tag geschrieben.
Ist es anders? Mein Onkel arbeitet bei der Post. Daher weiß ich, dass der durchschnittliche Deutsche pro Jahr circa 8 Privatbriefe schreibt. Also das war zumindest der Stand 2013.
Für die war Briefschreiben ein wichtiger Teil ihres Tagesablaufs. Dass so ein Brief jetzt in der gedruckten Form 5-6 Seiten hat, das ist schon vorgekommen.
Oha, worüber haben die denn so lange geschrieben?
Glaubst du wirklich, dass sich die Themen so sehr unterscheiden im Vergleich von früher zu heute?
Du meinst so Tratsch- und Klatschmäßig? So Alltagszeugs?
Es gab Tratsch, aber es gab auch politische Angelegenheiten, viel Familiäres, waren aber auch viele philosophische Gedanken.
Das steht in dem Buch von Hazel Rosenstrauch.
Ganz ehrlich, ich finde es irgendwie schade, dass die Briefkultur heutzutage schon so gut wie ausgestorben ist. Ich meine, über so einen selbstgeschriebenen Brief freut sich doch jeder. Hier im Internet steht, dass 82% der Deutschen empfinden, dass sich der Verfasser eines Briefes dann mehr Mühe gemacht hat, als hätte er zum Beispiel eine E-Mail geschrieben. Aber wann wird denn heute noch ein Brief geschrieben?
Meistens zu Geburtstagen, Trauerfällen, Feiertagen, zur Hochzeit oder zur Geburt. Weniger schreiben einen Liebesbrief oder führen Brieffreundschaften. Oder man verschickt einmal im Jahr eine Postkarte aus dem Urlaub.
Und dann bekommt man trotzdem meistens nur eine vorgedruckte Karte mit der Aufschrift Happy Birthday. Echt schade. Wie hat Hazel Rosenstrauch das nochmal formuliert? Beim Briefeschreiben wird der Adressat...
in ihre Gedankenwelt mit einbezogen.
Ja, das finde ich schön.
Und warum schreibt heute keiner mehr Briefe?
Also mein Opa hat mir mal eine Sprachnachricht geschickt und der meinte zu den digitalen Medien...
dass die Briefkultur rückläufig ist, weil es bequemer ist, weil es spontaner ist und ein letzter Grund ist ja auch sogar, dass es preiswerter ist.
Da spricht er wohl für die Mehrheit. Privaten Kontakt halten 45% der Deutschen über soziale Netzwerke, 43% über E-Mail und nur 3% über Briefe.
Stimmt schon. Die Briefe sterben wirklich langsam aus.
Ja, erfahrungsgemäß ist jedes Medium ein Zusatz, aber ich finde es trotzdem schade, dass diese Briefkultur abgestorben ist.
Da hat die gute Frau Rosenstrauch den Nagel genau auf den Kopf getroffen. Es ist eben eine ganz andere Zeit. Erstaunlich, was sich alles so entwickelt hat in den letzten 200 Jahren.
Brief Nummer 68. Meine geliebte Freundin, Sie nennen Ihren Brief von 10. März seien dumm und mir scheint, ich habe noch nie eines von Ihnen empfangen, in welche die ganze Fülle Ihres köstlichen Herzens sich mit sanfter Milde ausspreche. Auch Ihr geliebter Brief, teure Freundin, riss mich aus großer Unruhe und befriedigt mein inniges Verlangen. Ich wage noch, diesen Brief nach Rom zu senden, welches Sie immer etwas länger hält, als Sie wissen und wollen.
Nennen Sie mich allen, welche mir noch hold sind, in meinem ewigen lieben Ruhm. Frau Brun, Lotte Karl und eigentlich das ganze Haus grüßt Sie mit herzlicher Liebe.
Huch, wer ist das denn jetzt? Hallo?
Ja, Justus hier. Wo bleibt ihr beide denn? Wir warten schon auf Vanessa und dich.
Oh, Kacke, tut mir leid. Wir sind wohl etwas abgeschwiffen. Du errätst niemals, was wir für eine Entdeckung gemacht haben.
Ja, das kannst du mir ja gleich erzählen. Jetzt kommt doch erstmal. Wir warten schon alle.
Okay, bis gleich. Das war Justus. Wir haben das Cricket-Spielen vollkommen aus den Augen verloren.
Naja, nicht so schlimm. Wir haben hier genügend digitale Medien, mit denen wir jederzeit in Kontakt treten können.
Naja, hätte Justus mir jetzt einen Brief geschrieben, dann wären wir morgen immer noch hier und hätten vollkommen vergessen, unseren schönen freien Tag zu genießen.
Ja.
Na los, komm jetzt.
Ich eile mit Weile.
Gymnasium der Herzen. Vielfalt macht stark.
Школа с сердцем, разнообразие делает сильно.
Sag mal, Alea, weißt du eigentlich schon, ob du diesen Sommer im Urlaub bist?
Ja, ich fliege mit meiner Familie nach Spanien. Und du?
Also ich fahre mit meiner Familie nach Kroatien mit dem Auto. Wusstest du eigentlich, dass die Menschen früher zu Caroline von Humboldts Zeiten ganz anders gereist sind?
Wie denn?
Also das erzählen uns jetzt Violetta, Angelina und Emily.
Mittlerweile ist fast jedes Reiseziel in ziemlich kurzer Zeit gut zu erreichen. Denk mal an deinen letzten oder nächsten Sommerurlaub. Wie kommst du an das Ziel? Mit Flugzeug, Auto, Zug oder doch mit dem Schiff? Egal auf welchem Wege, vor 200 Jahren lief das alles ganz anders.
Caroline von Humboldt war eine Dame, die zu der damaligen Zeit sehr viel gereist ist. Zu ihrer Zeit war es nur für Adlige bzw. reiche Bürger möglich zu reisen. Caroline war eine Adlige, die zu der Zeit sehr angesehen war. Durch ihre guten finanziellen Verhältnisse konnte sie sehr viel reisen. Für die damalige Zeit auch sehr weit. Auf ihren Reisen war sie sogar zweimal, obwohl im Vergleich zu heute die Reisebedingungen weniger komfortabel waren, hochschwanger unterwegs. Ihre Reiseziele lagen in Europa. Sie hießen Rom, Wien, Paris, Berlin, Dresden und Madrid. Aber wie ist sie an ihre Ziele gekommen und wie lange haben ihre Reisen gedauert?
Wir beginnen mit der Reiseart der damaligen Zeit. Reiche oder adlige Menschen reisten häufig mit Kutschen, wenn es die Reisestrecke zuließ. Die Kutschen waren mit einer Schlafmöglichkeit ausgestattet und hatten genügend Stauraum für 2 bis 3 große Strandkoffer. Innerhalb einer Woche legten die Reisenden ca. 400 bis 500 Kilometer zurück.
Da die Straßen zur damaligen Zeit oft Feldwege oder Wege waren, die nicht asphaltiert waren, wie die Straßen heute, kam es auf den Reisen oft zu Unfällen, bei denen die Reise unterbrochen werden musste. Zu diesen Unfällen gehörten am häufigsten Achsenbrüche oder kaputte Räder. Dann musste die Kutsche repariert werden, um weiterfahren zu können. Diese Reparaturen dauerten mehrere Tage.
Carolines häufigsten Reiseziele waren weit verbreitet in Europa. Ihre Lieblingsstadt war Rom. Dort verbrachte sie gerne Zeit mit deutschen Künstlern der damaligen Zeit und pflegte unter anderem auch den Briefkontakt zu diesen Künstlern, wenn sie nicht vor Ort war. Beispielsweise traf sie in Rom Christian Friedrich Tieck, Gottlieb Schick, Bertel Thorvaldsen, Wilhelm von Chardot und Karl Wilhelm Wach. Um insbesondere diese Künstler zu fördern, erwarb sie unter anderem Gemälde, Bilder und Skulpturen.
Im Verlauf des 18. Jahrhunderts wurde es populär, Bildungs- und Erholungsreisen zu unternehmen. Meistens ging Caroline alleine auf Reisen, jedoch gab es einige Reisen, die sie mit ihren Kindern oder ihrem Mann unternahm. Caroline und ihre Familie besaßen eine eigene Kutsche, mit der sie Reiseziele wie Dresden, Wien, Madrid, Paris oder Berlin erreichen konnten. Sehr bekannt ist darunter ihre Spanienreise. Während ihrer Reisen wollte sie die Kultur und die Kunstwerke des Landes kennenlernen. Diese Werke katalogisierte und beschrieb sie. Goethe schätzte diese Arbeit sehr und veröffentlichte sie als Dank an Caroline teilweise und anonym. Goethes Geste hatte zu dieser Zeit für eine Dame eine besondere Bedeutung, da Werke von Frauen nicht wertgeschätzt wurden.
Außerdem führte sie trotz ihrer häufigen Reisen in Berlin einen literarischen Salon, in dem sich die Größen ihrer Zeit wie Staatsmänner, Wissenschaftler, Literaten und Kunstinteressierte trafen, um die Werke verschiedener Künstler zu betrachten und zu analysieren.
Durch ihre Reisen gemeinsam mit ihrem Mann und auch alleine hatte Caroline die Möglichkeit, Kontakte zu vielen geistigen Größen in Europa zu knüpfen und war an einem regen geistigen Austausch beteiligt. Heute würde man sie als Netzwerkerin bezeichnen. Was Zeitgenossen damals über sie sagten, gilt heute noch. Caroline war eine angesehene, kluge und unabhängige Frau, die viele beeindruckt hat.
Das Herda. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage.
Wow, da ist Caroline von Humboldt aber ganz schön viel rumgekommen.
Ihr gesamtes Leben war sehr vielfältig, was sie zu einer sehr, sehr starken Frau gemacht hat.
Dazu kann ich nur sagen, Vielfalt macht stark. Das ist ja auch das Motto unserer Schule.
Na, dann passt es ja perfekt, dass Caroline von Humboldt unsere Namenspatronin ist.
Genau. Oh, schau mal, da kommen Vanessa und Mirja. Den können wir gleich mal erzählen, was wir gerade alles gelernt haben.
In diesem Sinne wollen wir uns verabschieden und hoffen auf ein baldiges Wiederhören.
Tschüss!